Chrissy Madende. Der Podcast.
Dann fangen wir mal an. Unser heutiger Gast ist ein Mann der Wissenschaft. Er forscht seit vielen Jahren im Bereich der Tierwelt. Jetzt könnte man ja sagen, davon gibt es sicher viel. Ach, in der Pfalz gibt es wahrscheinlich von so leid ziemlich viel. Aber dieses wissenschaftliche Arbeitsgebiet gibt es unseres Wissens nach nur ein einziges Mal in der ganzen Welt. Wir sprechen heute über die Trichologie. Und niemand anderes hat sich diesem Thema so intensiv und auch so emotional verschrieben und kann uns sicher hier fachkundig Auskunft auf unser ungefähr 10.500 Frage geben. Herzlich willkommen in unserem Podcast-Zelt Wilhelm Haut.
Ich freue mich ja richtig, dass es geklappt hat heute.
Ja, ich mich ja.
Übrigens kein Einspruch, die Einleitung war ist okay.
Alles in Ordnung, ja. Du wärst bisher. Ja. Oh, ja. Gut, alles klar.
Ich habe mir der Wilhelm tatsächlich für die Erststaffel schon gewünscht.
Ja, ja. Ja.
Aber weil du wieder nicht in die Pötte gekommen bist und gefragt hast, Christoph, ja. Haben wir es jetzt aber geschafft in der zweiten Staffel.
Gott sei Dank.
Wir sind nämlich mittlerweile schon in der zweiten Staffel.
Ja, richtig. Die erste 10 Folgen liegen hinter uns.
Ja.
Heute geht die zweite Runde los.
Wie viel Schale hast du eigentlich da in den Petto? Weil
ich hab
10.500 pro Woche, gell?
Also, ja, ich habe genug, Wilhelm.
Ja, es sind stelleweise ganz kurze Frauen. Aber
kurze Hammer, Kenny.
Du hast recht. Also vielleicht, dass wir da gleich die Angst nehmen. Wir sind nicht länger wie eine Stunde normalerweise auf Sendung.
Ja, wer bei Nacht auf Elbe-Tritschjacht geht, der hat geangst.
Und da sind wir auch gleich beim Thema. Vielleicht aber vorneweg, Ernst, nur damit du dich nicht erschreckst. Wir wissen, du hast immer schon viel mit Tieren zu tun. Bist ein tierlieber Mensch, wahrscheinlich, ne? Kannst du uns gleich noch erzählen. Aber wir haben hier auch einen Hund bei uns. Das ist unser Podcast-Hund, das ist der Leopold, ne? Es kann sein, dass der ab und zu mal ein bisschen da rumkommt und ein bisschen der am Bell schnuppert oder sowas. Ne? Aber hast du Probleme mit Hunden?
Null.
Null, super.
Solange die Hunde kein Problem mit mir hin.
Ne, das ist wunderbar.
Moment, hockt er noch in der Ecke. Oder ja. Manchmal hockt
er. Wundert mich, dass er sich noch nicht geriert hat.
Ja, der ist ganz, ganz lieb. Der ist gut erzogen.
Der ist scheu. Manche würden sogar sagen, ja, sie hätten kaum zu Gesicht bekommen, könnte man auch schon sagen. Der ist uns zugelaufen,
ja.
Als wir die erste Aufnahme gemacht haben.
Mach Sache.
Ja, ist er uns zugelaufen. Genau, deswegen nur das Volk gleich mal am Anfang.
Und wer nimmt denn mit dem? Denn ihr kennt den ja nicht die ganze Woche da, also wenn er bloß einmal kommt.
Ja, doch, der Alex, der versorgt dann als hier, wenn er
ja, so... Ja, also ist jemand da, der
ist
versorgt.
Ist jemand da, ja, der versorgt, ja.
Ich habe ja so aufgeschnappt, ihr seid einmal die Woche da.
Ja, du hast recht.
Und das wäre ein bisschen wenig für das Viech.
Da hast du allerdings recht. Vielleicht kann, und das ist ein Novum, dass der Monchi auch mal was sagt in dem Podcast, aber vielleicht kann der Monchi mal kurz sagen, woher wir den Wilhelm eigentlich kennen.
Woher? Ach!
Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen.
Ja, also den Wilhelm haben wir kennengelernt bei den Dreharbeiten zu Hive wie Drive 2. Ja, dürfen wir eigentlich schon ein bisschen spoilern, ja.
Erklär ein bisschen.
Ja, also natürlich geht es um deine Profession, die du heute mitgebracht hast oder generell mitbringst. Wir haben dich dann über Elvetritsche gefragt und uns wurde gesagt, dass es eigentlich nur einer gibt in der Pfalz, den man da fragen muss. Das ist das ist Gesetz. Man kann nur dich fragen. Und deswegen haben wir gedacht, den Mann brauchen wir sicherlich auch im Podcast.
Also einmal haben wir es auf Film gehabt.
Genau.
Ja. Und das war uns nicht genug, müssen wir das sagen. Wir haben eine schöne Zeit zusammen verbracht.
Ja,
aber
es war auch warm an dem Tag.
Es war auch arg warm, erinnere ich mich.
Ja.
Und wir haben ordentlich geschwitzt, aber an Frage sind wir nicht so viel zum Frage gekommen.
Ja, warum? Das ist 90 Minuten.
Du, ich sag da warum, weil der Benni, der war ja auch schon bei uns zu Gast im Podcast, weil der Benni alles so ein 1000-prozentiger ist. Ne?
Der wiederholt und macht und tut, ja, das war auffällig.
Eben, genau.
Er hat uns ein schöneres Licht gerückt, Wilhelm.
Ja.
Ins Rechte.
Sei's drum.
Ja, aber da haben wir ein bisschen was erfahren über deine Profession, wie es der Monchi gerade gesagt hat. Vielleicht kannst du uns jetzt hier noch ein bisschen mehr erzählen, vor allen Dingen unsere Zuhörer.
Schauen wir mal.
Über die Trichologie, was ist das?
Ja, die Trichologie, du hast ja in der Einladung schon gesagt, ist die Wissenschaft, mit der ich mich vordergründig beschäftige. Und zwar die Wissenschaft um unseren Pfälzer Nationalvogel, die Elbetritsch. Das ist ja ein total unerforschtes Gebiet, bisher meistens nur oberflächlich sondiert. Und es beschäftigen sich schon einige Menschen damit, das ist klar, vornehmlich Pelzer. Andere kennen ja Elvedritsche meistens noch nicht einmal unfallfrei aussprechen.
Das ist richtig.
Und insofern muss man da natürlich Geburts- und Nachhilfe anbieten, damit dieses Brauchtum um diesen Vogel erhalten bleibt. Denn er hat Tradition und ist in bestimmten Regionen besonders stark verwurzelt, in anderen wieder nur sprengelhaft und flatterhaft, hätte ich auch sagen können. Denn,
das passt auch dazu.
Ja, ja. Und insofern war es schon, als ich den Vorsitz vor 20 Jahren ergattert habe oder ergattert bekam, die oberste Aufgabe und auch die des Vereins sowieso, dass wir die Elvedritsche in aller Munde halten und sie vorm Aussterben bewahren.
Jetzt hast du gerade gesagt, der Vorsitz. Na?
Ja.
Was für ein Vorsitz zu was für einem, was für einem Verein? Wo bist du Mitglied?
Ich bin Mitglied, das ist richtig. Schon von Geburt an, aber im Elvedritsche Verein erst.
Gottes Willen.
Im Elvedritsche Verein erst seit 1992. Und bin anlässlich einer Parkplauderei in Landau, wo sich der Verein vorgestellt hat, aufmerksam geworden und habe mir gesagt, du musst hier. Ich bin dann diesen regelmäßigen Treffen, dem Mitgliederstammtischen, wann immer es geht, hingegangen. Und ja, der Verein ist also der Elvedritsche Verein, 1982 e.V., 82 gegründet in Landau in der Pfalz und widmet sich neben der Pflege des Brauchtums oder Volkskunde in der Pfalz natürlich dem Titel, den er auch in seinen Annalen trägt, nämlich den Elvedritsche.
Du hast vorhin gesagt, viele können das nicht unfallfrei aussprechen.
Ja.
Und das hat ja schon eine gewisse Bewandtnis, gerade was den Dialekt betrifft. Da ist man sich manchmal nicht so ganz ernst, wie was geschrieben wird. Woher wisst ihr, dass die Elvedritsche genau so geschrieben werden und nicht anders da?
Sie werden anders da geschrieben.
Okay.
Das ist ja die Krux, schon steht mir ja im Dude aufgeführt wäre. Eine Dude verweigert, ich habe also so eine Korrespondenz in Ordner, verweigert natürlich das, weil es viele Schreibarten gibt und die haben alle ihre Berechtigung.
Ah, okay.
Es gibt also die Elvedritsche, die mit Dora geschrieben werden, also bei Dritsche mit Dora und SCH. Es gibt an der Stelle das T und SCH. Es gibt unsere Schreibweise, wir schreiben uns mit T in der Mitte und Doppel-T-C-H bei Dritsche und haben den Namen übernommen von einem Dichter, der in der Pfalz gelebt hat. Und der hat es genau so in seinem Buch beschrieben. Und das hat der Verein bei der Gründung so übernommen.
Und genau da danach haben wir uns natürlich auch orientiert, ne? Weil wer kann das schon am ehesten sagen, wie sowas geschrieben wird, wie der Verein?
Ja, also ihr wisst ja als Pelzer, dass es bei uns, je weiter man in die Pfalz kommt, ob in die Nordpfalz, in die Hinterpfalz, in die Vorderpfalz, immer andere Dialekte gibt, manchmal von Dorf zu Dorf sogar. Ja. Und aus diesem Grunde sind natürlich auch diese verschiedenen Schreibweisen aufgekommen. Alle, die sich mit dem Tier beschäftigen, haben natürlich ihre Ausdrucksweise und Schreibweise und die haben alle ihre Berechtigung, denn sie sind ja entstanden und wir erheben also im Verein nicht den Anspruch, dass das die allein richtige Schreibweise ist. Wir halten es eben nur so.
Ne? Jetzt kommt doch der Verein aus. Wo kommt der her?
Aus Landau.
Aus Landau.
Aus Landach.
Aus Landach.
Oder Landäsch.
Ja,
das ist genau das.
Wir Landauer sagen wieder Landach. Und in Ilvesen, 4 Kilometer weiter, ist Landäsch beispielsweise.
Okay. Ne? Das geht relativ schnell, dass das anders
ist. Ja, es gibt ja den Ort Schweigen an der Grenze. Ne? Mhm. Da gibt es den Spruch, in Schweiche, huckt der Teufel auf die Steche. In Rechtebach, da huckt der Teufel auf dem Dach. Ne? Also, es wird alles gedreht, ja, obwohl die Dinge sehr nah beisammen liegen. Und das hat volkskundliche Ursache.
Also der Dude kann dann zu Recht gar nicht festlegen, was verschreibbar
so ist. So ist es. Der hat es natürlich leicht mit unserem, sag's mal in Anführung, Konkurrenzvogel, obwohl das ja kein reiner Vogel ist, der Wolperdinger. Das ist ja ein Tier, das aus mehreren Tierarten sich gebildet hat, aber von der Elbe-Dritsche abstammt. Und da gibt es nur eine Schreibweise. Wolperdinger mit P und mit T. Und das steht im Duden.
Ist das der Grund, warum die Elbe-Dritsche nicht im Duden steht?
Ja.
Echt?
Ja.
Ah ja, kann man aber auch nicht als Verein dann sagen, ab heute wird so geschrieben.
Nee, das können wir nicht. Nee, wir leben ja in einer Demokratie deswegen, wir lassen das, wir sind ja sehr tolerant, wir lassen das alles anerkennen und erheben niemals den Anspruch, die Besserwissenden zu sein. Und wir haben uns in Landtag und im Verein auf diese Schreibweise verständigt und wer das anders schreibt, dem sind wir nicht böse.
Ich habe auch so das Gefühl, dass das Ganze dem Tier ganz gut zu Pass kommt. Richtig. Weil auch das Tier selber wahrscheinlich gar keinen Anspruch darauf erheben wird, selbst wenn es könnte, wie es geschrieben wird, weil da gibt es ja auch so viele verschiedene, Darstellungsformen oder
Spezies. Es gibt momentan 26 bekannte Spezies in den Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz. Und das erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin ja jetzt, werde ich erst 73 und ich bin noch nicht am Ende meiner wissenschaftlichen Forschungen. Das können immer wieder neue Spezies auftauchen. Aber im Moment ist das der Stand, der wissenschaftliche Stand, 26 Spezies.
26 ja. Spezies. Da, so im Detail, glaube ich, sind wir sehr interessiert, was da alles passiert. Vielleicht könntest du aber auch deine Leute, die uns hören, wir haben jetzt heute gerade Kontakt gehabt mit Leuten, die uns weit entfernt, also sogar in Karlsruhe, zuhören. vielleicht könntest du mal ganz grobe Überblicke, was ist ein Elbe-Dritsche? Wir retten die ganze Zeit selbstverständlich, weil wir sind Pelzer, wir sind damit aufgewachsen, dass es das Tier gibt. Aber erklär mal bitte, was ist ein Elbe-Dritsche?
Ja, also die Elbe-Dritsche als solches ist eine Hühner- bis Entengroße Vogelgestalt, die in unterschiedlichsten Formen daherkommt. Es gibt also diejenige mit drei Beinpaaren beispielsweise. Aber da sind wir jetzt schon sehr speziell. Da kann man in die Tiefe gehen nachher. Das ist übrigens mein Lieblingsdritsch. Und es gibt, wenn man es allgemein hält, bei den meisten ist es so, dass sie also Hühner bis Ente groß sind, einen langen Hals hin, damit sie beim Saufen möglichst lang genießen können und kurze Bäh.
Das Stichwort
Saufen,
das bringt
muss man natürlich als Pelzer sofort als Aufforderung verstehen.
Ist ja besser für die Truckenkehle.
Genau, wer hat das Saufen gesagt? Ach so.
Du weißt, was deine Mutter gesagt hat. Immer die Leid gut behandeln.
Gut bewirte. Also bewirte. Bei der ersten Folge war tatsächlich meine Mutter fürs Catering zuständig.
Wo ist die heute?
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Seit wir hier in diese Räumlichkeiten gezogen sind, fehlt es uns ein bisschen da dran. Ne? Aber wir geben uns Mühe. Der Monchi gibt sich Mühe.
Ja.
Der hat Ei gekauft und ich hoffe es. Also Mama, wir haben wirklich einen Willen.
Übrigens,
sag mal kurz bitte, dass es dir gut geht, dass es meiner Mutter auch klappt.
Im Augenblick geht mir's gut.
Gut.
Was morgen ist, weiß ich halt nicht.
Okay.
Und das ist im Moment das Wichtigste.
Ja. So, finde ich auch.
Ich habe nämlich vorhin noch mit der Anne telefoniert.
Ja. Schöne Gruß.
Genau, ich soll dann schöne Gruß von deiner Mutter sagen.
Dankeschön, vielen Dank. Ja. Könntest du vielleicht sagen, wo wir jetzt so grob die Vorstellung haben, wie so Elbe-Dritsche aussieht oder eine aussehen könnte, wie kommt denn der Name? Wo kommt denn der Name her, Elbe-Dritsche?
Ja, da muss man natürlich schon in die Tiefe gehen. Ne? Und viele Menschen, vor allem Nicht-Pfälzer, aber auch viele Pfälzer behaupten, es wäre ein Fabelwesen, ein ich weiß nicht, woher man das nimmt, aber wahrscheinlich von den Elfen, die man aus Märchenbüchern kennt, beispielsweise diese zierlichen, niedlichen Wesen, die meistens nachts, wenn so Nebel hochsteigt, über die Wiese schweben. Mhm. Und solange sie schweben, sind sie ja vollkommen ungefährlich und schön anzuschauen. Aber weh, sie hören auf zu schweben und kommen auf der Boden, dann sind sie mit Vorsicht zu genießen.
Oh, was kann da passieren? Wieso?
Elfen, die sind, so sagt man, in der Lage, jemanden zu verhexen, zu verzaubern oder ihm Unglück zu bringen. Auch das Gegenteil, Glück, je nachdem, wie sie halt gelaunt sind. Und von diesen lieblichen Wesen hat die Elvedritsch natürlich einiges in ihren Genen. Und deswegen ist der erste Teil des Namens Elve aus Elfen abzuleiten. Und Dritsche, der zweite Teil im Namen, der kommt von dem Ruf des Vogels. Der hat ja auch einen Ruf. Und der ruft Tritsch, 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 Tritsch. Und das zusammen ergibt Elfendritschen und auf Pelzig halt Elvedritsch.
Ah, zu dem Ruf. Ja. Da kommt meine Erinnerung wach.
Den habe ich sogar in Amerika verbreitet.
Ja, ich hoffe doch.
Ja, natürlich, es war mal Aufgabe. Ja.
Aber wart mal kurz, bevor du jetzt drauf einsteigst, weil ich weiß, wenn du von Amerika anfängst zu erzählen, dann ist die Stunde rum. Ja, ne?
Okay, ich bin weil ruhig.
Nee, du sollst nicht ruhig sein. Nur damit wir es nicht vergessen. Ich habe nämlich gehört, dass die Sage besagt, dass da mal ein paar Hühner
es gibt das
Gefloh sind aus dem Stall bei Gewitter oder was?
Da hast du was Richtiges gehört. Es war tatsächlich so, dass auf einem Bauernhof vor vielen, vielen Jahrtausenden, hätte ich beinahe gesagt, also vor langer Zeit, der Tierbestand aus Hühnern, Gänsen, Enten bestand, also aus Federvieh, wie sie vom Bauernhof damals so gehalten wurden. Und es war tatsächlich so, die lebten dort in friedlicher Eintracht und es gab dann eines Tages ein heftiges Unwetter und die Tiere sind dann panisch aus ihrem Gehege, kann man gar nicht sagen, die sind ja frei herumgelaufen, panisch auseinandergestoben und sind in den Wald und der war nämlich nicht weit weg und da haben sie Schutz gesucht. Und haben sich aber verflattert, haben sich also verlaufen und haben den Weg zum Bauernhof nicht mehr gefunden. Und die Tiere haben ja auch Bedürfnisse und neben Hunger und Durst haben sie natürlich auch das Bedürfnis nach Liebe. Mhm. Und so haben sie sich im Wald halt irgendwann einmal die Liebe geholt und haben sich mit den Tieren des Waldes und auch mit Waldgeistern vermählt und vermengt. Und aus dieser Gemengelage ist dann die Elvedritsche entstanden. Und
da waren auch Elfe dabei.
Da waren auch Elfe dabei.
Deswegen.
Ja.
Ah ja, es klingt logisch.
Es klingt logisch, ja.
Ja, genau. Das ist natürlich eine Spätversion, denn die wahrhaftige Version geht ja viel, viel länger zurück, denn wenn ich gefrucht wäre, vielleicht wäre die Frucht ja noch gekommen, seit wann gibt's Elvedritsche, dann hätte ich ganz lapidar gesagt, der Herr hat sie am 8. Tag erschaffen.
Ah, okay. Das ist überliefert?
Das ist überliefert, ist wissenschaftlich fundiert.
Ja.
Genau wie die Tatsache, dass die Elvedritsche ja schon die Eiszeit überstanden hat. Das ist eine Geschichte für sich. Und charakterisiert den Vogel natürlich sehr treffend. Und darüber sollte man im Verlauf dieses Podcasts also durchaus noch sprechen.
Das hört sich sehr gut an. Das hört sich fast so an, als könnte man 10 Folgen nur über Elvedritsche machen.
Locker.
Ich könnte mir es wirklich vorstellen. Sehr, sehr gut. Ich habe auch gehört, dass die Elvedritsche, wenn man das jetzt mal auf das heutige Leben, das moderne, hektische Leben auch beziehen mag, nicht so häufig zu sehen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht früher ein bisschen anders da war, wo es noch nicht so viel Autobahnen und Stress und Hektik gab. Ist die Elvedritsche eher ein scheuer Vogel oder woran liegt es, dass man die nicht sieht?
Das ist gut erklärbar. Die Elvedritsche ist in der Tat sehr scheu und zurückhalten, so wie bei Pelzer Joach. Und also
das ist mir jetzt fremd.
Ihr lacht, wenn ich einen Schopper halte, halte ich mich immer zurück.
Ja.
Und
das hat man jetzt nicht gesehen, dass du deinen Kopf in den Nacken gelegt hast. Das muss man, also ist ein Audiokommentar.
Aber ist doch nachvollziehbar, absolut. Ja. Also scheu und zurückhalten. Ja.
Prost.
Ist nachtaktiv und allein das schon und lebt im Verborgenen des Pfälzer Waldes natürlich. Und das erklärt schon, warum es so selten zu Gesicht bekommt. Wer geht nachts schon durch den Wald?
Ne? Ja, recht, allerdings. Ja.
Und sieht dann im Unaholz dann auch noch und stöbert im Unaholz auch noch. Also es kommt relativ selten vor und deswegen tagsüber kriegt man es so gut wie nicht zu Gesicht.
Ja. Ja. Ja, das könnte einiges erklären allerdings. Ja.
Ich habe jetzt einen Nachholbedarf mit dem zurückhaltenden Wesen.
Mach das nicht. Tu dich nicht zurückhalten. Ach, wenn Pilzer bist. Prost, Willen. So viel haben wir schon lange nicht getrunken. Ja.
Da hast recht.
Ja, vielleicht hat es schon zu lange nichts mehr gegeben.
Ja, es war letzte Zeit eine trockene Baustelle jetzt während unserer Pause, muss man schon sagen.
Ja, die war viel zu lang, Christoph, die Pause.
Ja. Du hast vorhin gesagt, es gibt 26 bekannte Arten bislang. Ja. Ja. 25 sind ungefähr so hühnergroß, aber es gibt eine, die ist größer, richtig?
Ja, das ist die sogenannte, im Volksmund heißt sie Burgundertritsche.
Ja.
Die ist Reiher bis Storchen groß.
Das ist natürlich schon.
Die hat also im Gegensatz zu der anderen Spezies in der Tat lange Bäh, die anderen hier kurze Bäh.
Ja.
Aber der lange Hals hat sie auch. Und den braucht sie, um ihre Haupternährungsquelle, nämlich Burgunder, zu sich zu nehmen. Das heißt, im Herbst natürlich in Traubeform. Mhm. Und da ist ja jede Burgundersorte, kommt ihr da recht, ob Weißburgunder, Spätburgunder, Frühburgunder, Grauburgunder, wie sie alle heißen. Ach, ich krieg schon wieder Durst.
Schon wieder was trinken.
Die nehmen sie dann also besonders gern zu sich. Und der Volksmund hat ihnen deswegen den Namen Burgundertritsche verliehen. Und so ist das oftmals volkskundlich. Man weiß gar nicht, wo der Name herkommt. Wenn man aber forscht, stoßt man auf Dinge, die plausibel sind. Und so ist das auch bei der Burgundertritsche. Wenn die nicht so groß wäre, im Gegensatz zu der anderen, also Ente oder Hühnergroß, käme die ja nie an die Wingertzeile, an die Traube und müsste darben und womöglich verhungern.
Und wäre vielleicht ausgestorben schon. Ja,
richtig. Also viel gibt es sowieso nicht. Es sind momentan bei der Burgundertritsche, lass mich nicht liegen, etwa 46 Brutpaare. In ganz Rheinland-Pfalz bekannt, weil die lebt ja jetzt wiederum nicht im Wald, die kommt also überwiegend in den Weinbergen vor. Und wenn es halt keine Traube gibt, wenn der Herbst rum ist und die Weinlese rum ist, dann steigt es halt von der Traube, von der festen Nahrung auf die flüssige Nahrung zurück und da wieder vordringlich Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Frühburgunder und so weiter.
Jetzt pass mal auf, wie viel Sorte gibt's?
26.
Wenn jetzt die Grauburgunder-Tritsch wenn die sich jetzt mit der Hangtritsch paaren wird, was würde denn da rauskommen?
Das ist eine interessante Frage.
Ist das möglich?
Grundsätzlich ja, wobei natürlich die Kleetritsch, um an die Großtritsch und deren Tritsch zu kommen,
also
sich sehr anstrengen müssen, ne? Aber sie ist einfallsreich, vor allem sie, das Tritschinchen. Wir haben ja am Anfang gar nicht gesagt, dass es da natürlich Männlein und Weiblein gibt.
Richtig.
Und er ist also der Tritscherich und sie ist das Tritschinchen.
Ja.
Die ist zwar, hat zwar ein glatteres Käppel wie er, denkt aber für ihn mit.
Ah,
ne? Und die ist also äußerst einfallsreich, verschmitzt und bringt selbst mich immer wieder ins Staunen.
Unterscheiden die sich auch von der Rufe her, die Männlein und die Weiblein?
Ähnlich wie bei den Menschen.
Aha.
Bei der Tritscherische ist eher gurrend, knurrend. Und ich kann es nicht mehr so gut nachmachen, weil mein Stimmbruch liegt schon lang zurück.
Ah, ja.
Und beim Tritschinchen ist es weitaus hell und schallend. Fast wie beim Pfau beispielsweise, wenn man Vergleiche sucht in der Tierwelt.
Du hast gesagt, es gibt ganz wenig, oder das habe ich gelesen, sagen wir es mal so, es gibt ganz wenig Darstellungen, jetzt Fotos oder Videos.
Ja, wo sollen die herkommen?
Das ist nämlich meine Frage, warum? Warum gibt es das nicht? Ich meine, alles Mögliche ist scheu und versteckt sich und ist nachtaktiv und das kann man trotzdem irgendwie fotografieren.
Aber dann hast du einen Blitz dabei und dann erinnern sie sich an die Zeit, wo sie noch auf Bauernhof waren, wo es auch geblitzt hat und fort sind sie.
Und fort sind sie.
Aber, jetzt pass auf.
Achtung, jetzt kommt der Dr. Elbeche.
Warum geht man dann auf Elvedritsche Jagd?
Tja, da gibt es ganz viele Motivationen.
Und da hat man doch bestimmt schon mal eine gefangen, oder?
Achtung.
Ja, das ist ein Kapitel, das wiederum für eine weitere Folge eines Podcasts so geeignet wäre.
Folge 34.
Ich versuche es ganz kurz zu sagen. Es gibt zum einen die Wilderer, die unberechtigt auf Elvedritsche Jagd gehen, aus dem einfachen Grund. Diesen Vogel, diesen schmackhaften Vogel, denn es handelt sich letztendlich ja um Wildbret, für ihren Verzehr oder für den Verkauf und Weiterverkauf und wiederum Verzehr zu ergattern. Und die halten sich also auch nicht an die Jagdregeln. Ich möchte niemand so nahe treten, aber bekannt sind vor allem solche, die überm Rhein leben und in die Palzrimmer kommen.
Die dann wild angehen, Mensch.
Ja. Da ist also überliefert, dass sie also schon im Gelege zunächst Räubern werden und dadurch kommt manche Spezies gar nicht zur Population. Und deswegen hat das Tritschinchen zu ihrem Tritscherich gesagt, also in der Tritschensprache,
natürlich,
wir machen 2-3 Scheinnächter und legen da eben stinkige Eier rein. Und wenn dann die Wilderer kommen, ich sage den anderen Begriff nicht, weil ich ja niemanden zur Not reden will.
Sind das die Leute mit dem HD auf dem Nummernschild und so?
Weniger, aber 2 Buchstaben sind es schon auch. Manchmal sind die fies farbig, ne?
Die Kelchfies.
Dann langen die also zur Scheingelege und wollen so Ei auslutzen. Und dann sind sie natürlich am falschen Ende. Also die machen das nie wieder.
Die machen das einmal.
Wieder.
Schon ne? Stinkige Eier gegessen?
Nee. Ich habe ja keine gelbe Fies. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass mein Fies nicht
gewesen ist. Das sieht man.
Und dann, also das waren jetzt die Wilder, und dann gibt's natürlich die ausgebildete Elvedritsche Jäger, die das beruflich und aus Passion machen, die sich an die Regeln der Jagd halten und die das zu dem Zwecke tun, die Elvedritsche Population zu hegen und zu pflegen. Wenn sie welche fangen, sie zu analysieren, was ist das jetzt für eine Art, wo man da gefangen hat. Und im Verein, wer im Verein ist, ist also verpflichtet, dass das Tier nicht zu Schaden kommt, sondern wenn man es gefangen und analysiert hat, gleich wieder fliegen lässt.
Ich wollte gerade fragen, ob ich schon meine Käse, aber das hat sich ja dann erledigt.
Nein. Man ist ja dann nicht gefeit. Ich muss ja, wenn ich davor retten will, muss ich auch wissen. Und es gibt ja auch verunfallte Elvedritschen, wenn die frisch verunfallt sind, kann man die durchaus noch dem menschlichen Genuss zuführen und der Art eines Felsherumstegs beispielsweise zubereiten. Gibt aber ja Kochbuch über Elvedritsche Gerichte, das war jetzt nur eine von mehreren Möglichkeiten.
Ich wollte es gerade sagen, das ist vielleicht auch was wir jetzt hier in unserer Podcast-Beschreibung ohne mit dazu packen können. Ich habe dich zum Beispiel auch beim offenen Kanal gesehen, in einer Kochsendung. Da hast du Elvedritsche-Salat hast du zubereitet. Ja. Jawohl.
Das tun wir dann verlinken.
Das tun wir verlinken.
Das ist Wahnsinn, wie der ist gebildet vorbereit. Der Mann
ja,
ist.
Ja, der ist wirklich gebildet.
Also ganz ehrlich, da wird mal drauf hingestoßen, ne, wenn man sich mit dir beschäftigt und mit deiner Arbeit beschäftigt, dann kommt man da nicht drauf vorbei. Ne? Und der Elvedritsche-Salat ist sehr zu empfehlen.
Ich erinnere mich sehr daran. Und vor allem der Moderator der Sendung, der war ja sowas von begeistert von dem Elvedritsche-Salat. Ich kannte den schon, er noch nicht. Der hat gar nicht genug davon gekriegt. Ich habe mich zurückgehalten. und habe ihm also die Krebspassion überlassen. Mhm. Das hört man dann in dem Film nämlich sehr.
Ne? Ja. Aber was ich, das hast du mir ja erzählt, Wilhelm, als wir uns kennengelernt haben. Hast du erzählt, dass du früher auch Elvetritsche Jacht gemacht hast und ja. Auch geleitet hast?
Ja, weit mehr als
100. Und du hast mir auch erzählt, wie man sie ruft und so. Ja. Willst du unsere drei Zuhörer einfach mal erzählen, wie das funktioniert?
Mit der, so du meinst mit der Jagd?
Ja, mit so einer Jagd.
Also
ich als Belsamestes.
Ich wundere mich jetzt, dass du bloß bis auf drei zählen kannst, denn ich sehe mindestens 30 hier in dem Raum.
Stimmt.
Das war schon im Beifall vorhin nach der Vorstellungsrunde unschwer eigentlich erkennen können. Aber ich will dich nicht korrigieren, liegt mir fern, aber das war jetzt doch eklatant.
Ja, Monchi, sei so gut und lass gerade mal kurz der, der Hund noch mal raus.
Ja,
der,
warte
mal. Der kratzt schon die ganze Zeit. Schon.
Ach, komm.
Ja, komm.
Ja, gib mir
das ist nichts, schon der jault dann, er jault dann wieder die ganze Zeit um Pins rum. Ne? Da müssen wir schon ein bisschen. Der hat sich jetzt durch die 30 Leute hier durchgekämpft.
Hast du einen Fatz gelassen?
Nee, der Hund muss nach Hause.
Der Hund hat einen Fatz gelassen.
Eben. Jetzt, wir wollten es nicht so. Stellen nicht immer so bloß.
Manche. Ja, Moment, du siehst das jetzt auch im Fernsehen.
Prost.
Da kommt plötzlich ein Pfft und dann sitzt so ein Mops. Ne?
Genau, ja, das ist ein nicht. Mops.
Prost.
Prost. Ja, erzähl doch mal kurz von der Elvetritsche Yacht.
Ja, wie, also...
Also ich weiß es natürlich, na, du hast mir das schon erklärt.
Jeder weiß, dass das einmal mit der Muttermilch aufgesogen, aber es gibt ein Leid in Karlsruhe, müssen wir an die A denken, ne?
Richtig, her, ja. Richtig. Und wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
Richtig. So ist es.
Und wer den Bildungsauftrag ernst nimmt, muss also davon ausgehen, dass viele eben nicht tritschemäßig konfirmiert sind. Hm. Und da muss man halt noch Hilfe.
Ja.
Und das tue ich gern, denn ich nehme den Bildungsauftrag ernst. Die Frage war nach der Jagd. Die Jagd muss natürlich enorm gut vorbereitet sein. Es muss sich zunächst einmal eine Gruppe bilden, die man als Treiber einsetzen kann, drumherum. Die Kernsache ist natürlich, dass man einen Jäger braucht und neuerdings wieder ein bis zwei Assistentinnen. Das ist personell nicht immer leicht, aber ich begründe das anschließend gleich.
Dass es Assistentinnen sein müssen.
Oder dass es können auch Assistenten
so,
sein.
Also dass aber überhaupt Assistenten dabei.
Richtig, okay, richtig. Gut. Der Jäger oder Tritschologe, meistens ist er Jäger und Tritschologe. Es gibt aber auch Jäger, die noch nicht Tritschologen sind, aber es noch werden können. Und Tritschologen, die noch keine Jäger sind, aber Jäger werden können.
Mhm. Klingt logisch.
Gut. Dieser Tritschologe oder Jäger hat im Vorfeld die Aufgabe, aufgrund seiner Kenntnisse und Fähigkeiten einen geeigneten Fangplatz auszusuchen, der dann im Wald aufgespürt wird und wahrscheinlich die Garantie bietet, dass man dort auch was fängt. Nachdem der Jäger diesen Fangplatz ausgemacht hat, ruft er diese Treiber an oder die bieten sich vorher schon bei ihm an, weil sie eben die Begierde haben, auf Elvetritsche Jacht zu gehen. Meistens spielt sich so rum ab. Und dann wird ein Termin ausgemacht. Geeignet sind vor allem Vollmondnächte. Mhm. Aber ausgebildete Jäger und Tritschologe schaffen es natürlich auch an andere Nächte. Aber das ist die optimalste Voraussetzung. Dann trifft man sich an einem bestimmten Punkt, Sammelpunkt. Das kann eine Wirtschaft sein, wenn die Leute Durst haben vorher, das einen Hunger.
Bietet sich an, ja.
Meistens macht man ja Schüsseltreiber erst nach der Jagd. Aber in dem Fall kann es auch schon mal andersrum gehen. Es geht ja um Elvetritsche und nicht um Hochwild beispielsweise. Und dann werden die Treiber erst mal einstimuliert. Denn man kann nicht jeden Menschen einfach auf die Elvetritsche loslassen. Ja, die müssen also schon wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Die werden dann ausgestattet mit Stöcke, Trillerpfeife, Rassle und so weiter. Alles, was Krach macht.
Das macht der Hauptjäger.
Das machen die Treiber. Der Hauptjäger tut die stimulieren und motivieren, bevor sie überhaupt ausschwärmen. Und hält auch noch mal ein kurzes Referat generell, damit sie also nicht jetzt einfach so Rebhuhn oder ein Eagle-Eye fangen. Alles schon da gewesen. es soll ja erfolgreich verlaufen. Ne? Gut, nach dieser Einstimmung und Ausstattung schwärmen sie dann aus zum Fangplatz. Noch sind sie alle beisammen. Am Fangplatz selbst wird der Jäger die Position einnehmen auf seinem Sitz, den er auf der Schulter mitgetragen hat. Und die Assistentin, Schrägstrich Nen, also Assistentin Nen, wenn es zwei sind, das ist schwierig. Das Gendern ist schwierig. Und dann Einzahl und Plural und alles. Also ich habe mit meiner Wissenschaft schon genug zu tun.
Ich habe mir gedacht, das ist also wirklich hochwissenschaftlich.
Dann wird also der Jäger am Platz, der vielleicht noch nicht so arg trichologisch durch ist oder der sich auch freiwillig gemeldet hat als der Gruppe, das kann ja auch sein und ist, sagen wir mal so, 86% ist das der Fall, dass man jemand nimmt, der da einen enormen Wissensdurst und Bedarf hat und eben in der Beziehung noch nicht so weit fortgebildet ist. Der wird mit seinen Assistentinnen dort platziert mit einigen Aufträgen. Und der Rest sind die Treiber, die schwärmen dann aus, wenn diese Einweisung rum ist, kloppen mit ihrer Stöck ins Unterholz an die Stämme,
machen Krach
und rufen Tritsch, 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 uiuiui, um dann die elbe Tritsche aus dem Unterholz zu locken und dem Jäger in den Sack zu treiben. Denn jetzt sind wir bei den Kriterien, wie jagt man, nicht wie der Steffen Bossel, der sich 100% Pelzer nennt, bevor er Mitglied im Elbe-Tritsch-Verein.
Der Steffen hört die Podcasts.
Ich will gleich was Gutes zu ihm sagen.
Ja, mach das.
Bevor er also Mitglied im Elbe-Tritsch-Verein wurde, und da muss man ihm das nachsehen, auch schon Cartoons geliefert hat, und da hat er also Elbe-Tritsche gezeichnet und hat ein Gewehr dazu an der Wand
gehabt.
Und das geht gar nicht. Und da sind wir eigentlich damals in Kontakt gekommen.
Hast du gescholten mit ihm?
Ich habe einen Besenbrief geschrieben und habe ihn also zurechtgestutzt und habe ihn aufgefordert, das zurechtzurücke. Das hat er auch gemacht und wir sind dann dickste Freunde geworden, weil er von dem Zeitpunkt an genau die richtige Art und Weise der Darstellung gefunden hat und immer wieder verbreitet hat. Insofern kann ich den 100% Pelzer jetzt nur mit mehreren Ausrufezeichen loben.
Das ist sehr gut.
Zusammenhang, was ist ein EFS?
Das weißt du nicht, obwohl du jetzt so gut vorbereitet bist.
Ja, ich stelle mich jetzt absichtlich ein bisschen blöd, damit du die Frage auch gut beantworten kannst.
Jetzt wäre ich ja blöd, wenn ich sie nicht beantwortet hätte.
Ne? Das ist richtig.
Ja, also ich möchte dich natürlich nicht enttäuschen. Wir Deutsche kürzen ja fast alles ab.
Ja, und besonders in der Wissenschaft gern.
Ja, natürlich, klar. Aber wer will die ganze wissenschaftliche Ausführung über sich ergehen lassen? Also EFS ist ganz klar, steht für Elbe-Tritsche Fangsack.
Aha, das ist logisch, ja.
Ja, und das ist das Hauptinstrument, mit dem der Jäger dann am Fangplatz verharrt.
Ist der aus Plastik, der Sack? Das war jetzt Achefroh.
Ich schieße gleich der Recht von meinem Schoppe über
den Kopf. Wir haben schon lange nichts mehr getrunken.
Ihr Bube ist durch die Baustelle.
Der ist im Elbe-Tritsche-Verein.
Das verrot es doch nicht.
So was ist im Elbe-Tritsche-Verein.
Das war, wie ist das? Wie nennt man so Frohre?
Blöd.
Fangfroch.
Fangfroch.
Fangfroch. Wir sind ja auch beim Fangen jetzt. Ne? Dann muss ja sowas schon einmal. Man muss mit allem rechnen. Ne? Ich gehe gleich drauf ein. Ich habe es nicht vergessen.
Du fangst ja gleich an.
Ich fange gleich an.
Der EFS, der Elbe-Tritsche Fangsack, ist also das Instrument. Und den kann der nicht einfach nur mit sich führen, der Jäger, sondern bei der Einweisung kriegt er gesagt, wie er den zu halten. Der muss im Verhältnis 2/3 zu 1/3 locker zwischen den Behängen. Mhm. So wie ein Sack halt zu hängen hat.
Ja,
ne?
Sack zu hängen hat.
Und mit der Öffnung nach vorne, sodass also die aufgescheuchte Elbe-Tritsche sofort in den Sack springen können.
Ja, von der Lehe quasi, ja.
Fast von der Lehe, ja. Denn, und jetzt kommen die Assistentin oder die Assistentinnen ins Spiel, die haben die Aufgabe, mit der Stalllaterne rechts und links vom Sack in den Sack zu leuchten, aber die Öffnung natürlich nicht zu versperren mit ihrer Laterne. Mhm. Wir Pilzer sagen ja Luzerne dazu. Im Prinzip sind es Stalllaterne. Mhm. Auch die sterben langsam aus. Aber das ist das probate Mittel. Und diese Laternen müssen also einen leichten Schatten in den Sack werfen, aber trotzdem das Licht ausstrahlen, dass die Elbetritsche ähnlich wie die Motte anfliegen oder anmarschieren, anlaufen und dann in den schattigen Sack huschen.
Mein lieber Mann, also das ist wirklich eine Wissenschaft.
Ich habe es jetzt nur in aller Kürze erklärt.
Ja, ja, ja.
Jetzt kommt nach dem EFS aber noch ins Spiel, dass der Jäger, wenn er eine oder zwei oder wenn es gut läuft, sogar drei gefangen hat, mhm, mit dem EFS eine Schnur, die EFSS, zum Einsatz bringen, mhm, muss. Die EFSS ist die Elbetritsche Fangsackschnur.
Ja, ja.
Und wenn er geistesgegenwärtig genug ist, dann will er ja nicht, dass sie gleich wieder aus dem Sack verschwinden, macht also mit der EFSS einen EFSSK. Das ist der Elbetritsche Fangsackschnurknoten.
Ja.
Genau.
Ja.
Ne? Mhm. Wenn du das alles ausschreibe, Deutsch und so weiter, wärst du nicht fertig. Ne? Na,
das sagst
du
lieber EFSSK.
Daher die Abkürzung.
Natürlich.
Ja. Die jetzt Abkürzung. Haben wir aber 2023.
Jetzt verzeih nicht, dass du hier ein Toppitz-Beutel
nimmst. Jetzt mal ohne Scheiß. Also ich habe ein Handy im Sack.
Ja,
und aber was nicht du jeder hat ein Handy.
Ja, aber ich weiß, du kennst. Ja.
Zum Beispiel.
Aber was mache ich jetzt als moderner Mensch, der Handy im Sack hat, ja, und mit GPS schafft und so Zeug?
Hey, und wenn du Handy im Sack hast, dann geht die Elbetritsch nicht rein, weil dann ist ja schon was im Sack drin.
Ja.
Verstehst?
Hab's verstanden.
Die Antwort hätte ich nicht besser geben können.
Also,
sorry, war blöd.
Wirklich, ja. Du bist zwar im Verein.
Ja, aber er war halt noch nicht da. Ne?
Aber er war halt noch nicht da.
Ja, aber ich bin im Verein, du nicht.
Du hast recht, absolut.
Ja. Also, mach du.
Tut es weh in der Brust, was?
Nee, noch nicht. Ich hab's Gott sei Dank. Also, man kann es nicht sehen. Gell?
Die Unsere Zuschauer dich, sehen das.
Ja, du brauchst nur auf meins zu
gucken. Ich hab so einen Button gekriegt, endlich. Ja. Mein
der Elbetritsche-Button.
Das ist der Elbetritsche-Button. Das ist die Eintrittskarte für den Verein.
Das zeigt auch für andere Leute in der Gesellschaft, dass du in einem gehobenen Stand bist, etwa so wie die Tempelritter.
Besseres wie du.
Und, ja, ich habe sowas
nicht. Also er kommt jetzt nicht in den Verein. Also er könnte ja, jetzt
er könnte,
nicht in der Sitzung machen. Aber er kennt nicht an die Sitzung.
Wir sind jetzt zu zweit. Wir könnten ja in der Elbetritsche Fangsack überstülpen.
Ja. BFS.
Und genau. Ne?
Bei mir heißt es BFS. Bassistenfangsack. Ja, das ist auch so heißt es bei uns. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar, wir haben vorhin gesagt, wir haben das in Amerika haben wir das auch erlebt, beziehungsweise wir waren ja für bei der Pennsylvania Deutsche.
Ja, und das Brauchtum ist ja dort
genau,
noch präsent.
Da muss irgendwie damals, vor 300 Jahren, muss irgendwie Elbetritsch mit aufs Schiff kommen sein. Ne?
Es ist nicht wahrscheinlich, es ist sicher. Die damaligen Auswanderer haben ja ihr Hab und Gut, was ja weiß Gott nicht üppig vertreten war, mitgenommen. Und die Reise war langwierig, also haben sie auch Elbetritsche Eier mitgenommen.
Ah.
Eventuell, um sie in die Pan zu hauen oder eben um ein Stück Heimat mit nach drüber zu nehmen. Ja, und da haben sie einige Eier natürlich überstanden. Und da man weiß, das heißt die Allgemeinheit weiß es noch nicht, ich sag's jetzt, dass elbetritsche Eier nicht vom Tier ausgebrütet werden, sondern durch Einwirkung von Sonnenstrahlen oder Strahlen des Vollmondes, so können die also auch, ohne dass das Tier mit in die Staaten mitgenommen wurde, dort auch ausgebrütet worden sein und so dann lebendig in Pennsylvanien aufgetreten zu sein.
Das hat man uns nicht erzählt.
Du, aber was man uns erzählt hat, ist schon, dass sie es kennen.
Ja.
Also, wir haben Geschichte, wir haben das gefragt, kennt ihr Elbetritsche? Und viele haben gesagt, ah jo, wir kennen Elbetritsche. Aber es ist nichts. Das haben wir oft gehört. Ne? Die haben oft gesagt, ja, jo, wir kennen es, aber es ist nichts.
Weil es keiner pflegt hat.
Und das ist nämlich, glaube ich, das Problem. Wir haben durchaus gehört, dass sie es pflegen, aber wir haben eher so Geschichte gehört wie, ah ja, das machen wir mit den Kindern. Wenn einer noch, das noch nicht weiß, was Elbetritsche sind, dann schicken wir ihn auf die Jagd Und er hat den Sack. Und wir gehen einer trinken in der Zeit.
Ja, also.
Und dann steht er alle im
angelehnt
Wald.
Angelehnt an das Brauchtum.
Auf jeden Fall.
Und wenn ihr jetzt den Dack Martenfort gefragt hättet, der ist der am weitesten Gebildete auf diesem Sektor. Wobei ich ihm letztes Jahr in Bockenheim, wo er geehrt wurde, den Tritschenruf beibringen musste. Den kannte er noch nicht. Ja. Den hat er mit im Herzen über den großen Teich getragen. Und wenn er ihn jetzt wieder treffen würdet, würde er euch mit Tritsch, Tritsch, ui, 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 ui empfangen.
Das werden wir kontrollieren.
Das wird
in einer der nächsten Folge wird der hier in der zweiten Staffel
auftauchen. Und wenn es ihm nicht einfällt, dann kostet es einen Schoppel.
Hundertprozentig.
Dann war ich will schon nicht trinken.
Du hast da einschlägige Erfahrungen, manche, oder was?
Ja.
In den USA gesammelt?
Ja.
Oh ja, ich erinnere mich.
Ja.
Das war jetzt nicht wirklich so
Das geht besser.
Jetzt haben wir viel über Jagd gesprochen und es ist ein scheues Wesen.
Ja.
Was ich aber auch durchaus in einem Interview auch, glaube ich, mit dir gesehen habe. Ich meine, das war auf dem Rieserath-Gewest, wo sie dich interviewt haben. Der arme Wilhelm, ne? Was der schon alles erdulden muss.
Hat ein Looping gemacht.
Hat ein Looping auf dem Rieserath. Nee,
heute habe ich gemeint, wir machen sie im Flieger, da auf dem Flugplatz. Ne?
Auf dem Technikmuseum auf dem Flugplatz. Aber was ich da von dir gehört habe, war, dass du was gesagt hast über handzahme Elvetritsche. Kann das sein? Gibt's sowas?
Ja, es gibt dominizierte Elvetritsche. Beispiel, und das kann jeder nachprüfen, Zoo Landau.
Ja.
Es ist uns gelungen, 3 Spezies von Elvetritsche auszuwildern, zu domestizieren, also handzahm zu machen und sie in einem Freigehege, dem übrigens weltweit einzigen in einem Zoo, im Landauer Zoo unterzubringen. Denn da sind wir oft missverstanden und angefeindet worden, weil wir Elvetritsche gefangen halten täten. Das stimmt ja nicht. Im Begriff Freigehege liegt es ja schon drin.
Frei.
Da ist Umrandung in dieser Höhe. Bloß damit man das ganze Gehege optisch abgrenzt und auch gärtnerisch entsprechend gestalten kann. Also die Elvetritsche, wenn die wollten, können die jederzeit dort ausbüchsen. Aber sie sind seit, lass mich nicht lügen, 2004 in diesem Gehege. Und
die bleiben.
Und fühlen sich also tritschenwohl, sauwohl hätte ich beinahe gesagt, tritschenwohl. Natürlich hat auch der Leiter dieser Einrichtung, der Zoodirektor, nebenbei bemerkt, ebenfalls Mitglied im Elbe-Tritsche Verein, die Fähigkeit, die Tiere zoologisch wie veterinärmedizinisch zu betreuen, denn er ist auch der Zootierarzt gleichermaßen.
Das ist gut.
Und da kommen halt viele Faktoren zusammen. Sie werden wirklich getätschelt, verhätschelt und sehen überhaupt nicht ein, dass sie jetzt wieder in die Wildnis entfleuchen sollen. Aber als wir das Gehege damals mit riesen Medieninteresse eröffnet hatten, da waren also 4 Rundfunksender, 2 Fernsehsender und die ganze schreibende Zunft vor Ort. Und das hat Landau also in der Form, in der geballten Form noch nie gesehen zuvor. Wie mir der Bürgermeister versichert hat, der natürlich auch dem Verein mittlerweile angehört.
Natürlich.
Und alles, was Rang und Namen hat, sollte sich diesem Brauchtum verpflichten und bei uns eintreten. Denn ich habe immer gesagt, als ich noch Vorsitzender war und auch als Ehrenvorsitzender, wiederhole ich das immer wieder gern, bis zur Größe des ADAC sind wir aufnahmefähig, was Mitglieder angeht, aber dann ist Schluss.
Dann ist Schluss, ja. Ich könnte mir vorstellen, das ist so langsam ein bisschen an der Grenze wahrscheinlich. Ja.
Wilhelm, wenn jetzt der den Podcast hört und will jetzt unbedingt Mitglied werden in dem Elvetritsche Verein. Was muss er machen? Muss er genauso gut aussehen wie mir? Oder was
das wäre zwar vorteilhaft, aber da haben sich die Dinge wie so viele gelockert. Früher muss man also ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, den guten Ruf nachweisen. Mhm. Das stand also auch in der Satzung. Und wir haben das alles modernisiert, haben die Satzung reformiert und haben diese Passage rausgenommen. wenn er uns also Auge in Auge gegenübersteht und sympathisch ist und Elmar Dritsch beispielsweise schon unfallfrei aussprechen kann, dann braucht er also auch keine größere Aufnahmeprüfung abzulegen, denn alles Weitere erfahrt er ja dann, wenn er zu den regelmäßigen Treffen kommt und kann ja auch frohen, was er wissen will.
Also liebe Zuhörer, ich habe es auch geschafft, irgendwie da rein zu kommen. Ja, ich bin stolz drauf.
Und er kann nicht lesen und hat es trotzdem geschafft. Ne?
Ja, aber wir nehmen auch Unterschriften in Form von drei Kreuzen. Ne?
Oder der hat einen Stempel.
Es langt ab.
Auf jeden Fall, wir haben ihn genommen und wir sind froh, dass er bei uns ist.
Ja.
Also wir werden auch das Anmeldeformular werden wir auch unten verlinken.
Natürlich.
Ja, natürlich euer Homepage. Wir haben nämlich auch eine schöne Homepage. Ja. Mit der schönen wer hat denn die Elvedritsche eigentlich gemalt? Weißt du das? Zufälligerweise?
Nee, aber das war
Steffen hat es nicht gemacht.
Nein, da war der ja noch gar nicht im Verein. Das war also schon vor meiner Zeit, das kann ich jetzt
das ist ein schönes Ding.
In der Tat nicht belegen, aber sie ist schön geworden und schöner wie ich und das will was heißen. Und so gesehen kann man damit schon sich brüsten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die hat aber nur zwei Bäh.
Ja, das ist halt kein Burgundertritsch wahrscheinlich. Ne?
Es gibt da eigentlich mit drei. Also mit
ja
sechs.
Gut, die ist jetzt im Sprung. Das kann sein, dass die andere B genau parallel dazu sind und jetzt hier eine dreidimensional dargestellt sind.
Ihr Buwe, ihr könnt mal kurz noch mal was trinken. Ich hätte nämlich in der Zwischenzeit noch eine Frage. Und zwar, es gibt den Elvedritsche Verein, das ist ganz wichtig. Nochmal der Aufruf an alle, dass man sich dort bitte melden soll. Ich glaube, Mitglieder können gerade noch ein paar, wird noch gehen.
Ja.
Aber es gibt auch, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel im Zoo Landau, eine Möglichkeit, Elvedritsche zu besuchen.
Ja.
Und es gibt eine ganze Menge von, Sehenswürdigkeiten überall in der Pfalz, wo auch Darstellungen von Elvedritsche sind. Ich kann von meinem Heimatdorf berichten, von Otterstadt. Da gibt es eine wunderschöne Brunne.
Ja, den kenne ich persönlich.
Ah, warst du da auch mit beteiligt?
Nein, nicht beteiligt, aber ich habe ihn schon mehrfach aufgesucht, weil ich ja alle Stationen, an denen dem sich irgendwas Dritschmäßiges tut, aufgesucht habe, weil ich es für meine Pflicht hielt. Es ist ja auch wissenschaftlich wichtig zu wissen, wer hat sich damit beschäftigt. Ob das nur der Professor Rumpf ist oder dass auch andere Kapazitäten und Künstler sich damit auseinandersetzen. Viele Künstler haben sich in der Pfalz mit dem Tier auseinandergesetzt und es in den verschiedensten Formen dargestellt. Ob das jetzt Keramiker sind, ob das Bildhauer sind, ob das der Künstler der malenden Zunft sind. Also sehr viele Künstler haben sich damit auseinandergesetzt und vielen ist es auch gelungen.
Könntest du uns drei Orte empfehle, wo man Darstellungen von Elvedritsche besuchen kann?
Ohne weiteres. Erstens, der über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus bekannte Elvedritsche Brunnen in Neustadt an der Weinstraße.
Ja.
Wer ihn nicht kennt, sollte ihn unbedingt mal gesehen haben, denn dort hat der Künstler, der Bildhauer, Professor Rumpf, einen Brunnen geschaffen, der einmalig ist. Und die Skulpturen, die dort als Elvedritsche in Erscheinung treten, meistens barbusig, also meistens sind es Tritschinscher, verkörpert. Und einmal im Jahr, so war es zumindest bis vor wenigen Jahren Brauch, floss aus einer der Brüste, und da gibt's Bildmaterial mit mir, wo ich das Gläsel drunter halte. Also ich bin jetzt sofort an die Brust, sondern ich habe Gläsel drunter gehalten. Ja. Ist der Wein rausgeflossen, schon fließt ganz Jahr lang Wasser durch. Und das muss man also unbedingt mal ansteuern.
Ja, schreib mir bitte E-Mail.
Nee, nix. Du guckst doch schon selber. Wir gehen die Liste, gehen wir durch. Das war die erste.
Da war ich schon. Da gibt es sogar ein Bild von mir.
Ah, gut.
Kannst du unten verlinken?
Gerne, ja. Nummer zwei.
Nummer zwei wäre eine der Hauptpopulation der Urdritsche in Dahnerfelsenland, also im Südwesten von Rheinland-Pfalz, zu nennen. Dort gibt es am Haus des Gastes, also ein kleiner Kurpark drumherum, einen Lehrpfad mit Schautafeln, wo der Unbeleckte zumindest die Grundkenntnisse der Trichologie in Erfahrung bringen kann. Die wesentlichsten Fragen werden ihm dort beantwortet, ob er sie stellt oder nicht. Das ist also wichtig, zumal, und wenn er dann noch gern wandert, kann er im Anschluss an diesen Lehrpfad einen rund 10 Kilometer langen Rundwanderweg beschreiten, mit vielen Stationen zum Thema, ob das jetzt in den üppigen Felspopulationen dort, Felsformationen, Population ist ja die Tritsch, Formationen sind die Felsen, dort fossile Gelege, Stellen entdecken kann oder Einflugschneisen, die als solche dann auch beschildert sind. Einflugschneisen sind wichtig für den Jäger, denn wenn der Wind gut und günstig steht, wird die Elbetritsch über die Einflugschneise quasi bis zum Fangsack herangetragen.
Ah, schlau.
Und so gibt's dort also etliches bei diesem Rundwanderweg zu sehen. Noch ein kleiner Elbetritschebrunnen ist in diesem parkähnlichen Gebilde zu bewundern. Das wäre also die zweite Station.
Also natürlich würden wir immer empfehlen, sofort dorthin zu gehen.
Also der Familie Hosch Mustahin, das ist geil.
Da haben wir uns auch kennengelernt, genau. Da waren die Dreharbeiter und dieser berühmte Ort wird auch im Hivevi Trive 2 im Kinofilm auf jeden Fall natürlich neben deiner Person auch zu sehen sein.
Ja. Freut mich.
Und die dritte?
Und die dritte wäre jetzt beispielsweise der Landauer Zoo, damit man wirklich mal drei Spezies kennenlernt, die man sonst fast nie zu Gesicht kriegt. Allerdings besteht das Fütterungsverbot. Wer also seine Kinder nur in den Zoo nimmt, damit sie also wie im Streichelzoo füttert, das geht nicht. Elbetritsch besteht im Prinzip Fütterungsverbot mit einer Ausnahme. Wenn man also so Rieslingsschale auf das Mäuerle stellt, wo der da rum ist, und ganz unauffällig und setzt dann seinen Rundgang durch den Zoo fort und kommt dann nach dem Rundgang wieder dorthin, darum heißt es ja Rundgang, man kommt immer wieder dorthin.
Macht Sinn, ja.
Ist das immer leer. Mhm. Also das nehmen sie schon gerne, die Elbetritsche dort. Prost, mein Lieber.
Jetzt ist das Glas aber leer.
Ja,
warte mal, kurz.
Ich muss dann mal
unten. Der friert doch. Der kratzt schon die ganze Zeit. Komm, komm.
Also.
Ist doch nur der Schwanz eingeklebt.
Nee, ja, muss aufpassen. Nee, hock dich zum Alex. Komm. Die Bassdrum kommt.
Ja, kann er wieder. Der schläft da immer im Schlagzeug drin. Also, ich würde sagen, ihr liebe Leute, die Zeit ist viel zu schnell rumgegangen. Unser Stund ist schon vorbei.
Echt so.
Ist wirklich nicht
dabei haben wir gerade erst angefangen.
Dabei haben wir eigentlich gerade erst angefangen. Also ich muss wirklich aber sagen, jemand Besseres hätten wir überhaupt nicht finden können, der uns wirklich nochmal so schönes, rundes Bild macht von unserem Nationalvogel, weil das ist er ja. Mhm. Ja.
Also das ehrt mich sehr, dass du dieses Lob in dieser Form äußerst. Ich bin normalerweise für solche Dinge nicht sonderlich empfänglich. Aber es hat schon gut getan, ne? Und es ist ja wie bei den Künstlern, ne? Der Künstler sagt, Applaus ist das Brot des Künstlers. Dann sagt man immer, gib ihm noch eine Scheibe, ne?
Genau. Ist es. Also vielen, vielen Dank, Wilhelm. Ich glaube, wir haben das Interesse geweckt, heute, bei unseren Zuhörern vor allem, mehr über den Vereich kennenzulernen. Und wie gesagt, ich bin Mitglied. Also ihr müsst doch unbedingt eintreten.
Ja.
Macht es.
Jetzt verschreckt nicht die Leute.
Ne? Nee, das ist wirklich eine geile Sache.
Er ist nicht so oft dann da. Ihr könnt ruhig kommen.
So ja, ich bin ja auch noch da.
Der Wilhelm, genau. Der Wilhelm ist da.
Der Wilhelm begrüßt euch dann. Ich bin nicht so oft bei den Sitzungen, aber geht hier, meldet euch bei Wilhelm und ja, bringt es einfach. Wilhelm, du hast vorhin gesagt, es wird gelebt bei uns und das ist schön. Ja, es soll weiterhin leben,
der Verein und bestehen. Und
ich finde es ja schön, dass der Verein weiter besteht,
ja.
Auf die nächsten 100 Jahre.
Das war mir sehr, sehr wichtig. Der stand ja auf der Kippe.
Mhm.
Und sowohl der Elbetritsche Verein als auch mein zweites Standbein, die Gesellschaft der Niederländer, das wäre auch ein Thema, sind Herzblut für mich. Den beiden gehöre ich jetzt seit über 30 Jahren insgesamt schon an. Viele Jahre in leitender Position als Vorsitzender oder als Schanzmeister bei den Niederländern. Und Beides habe ich jetzt zum Jahresende aus gesundheitlichen Gründen abgelegt und freue mich natürlich tierisch, dass es in beiden Fällen geeignete Nachfolger gegeben hat und die ganze Sache weiter fortbesteht.
Jawohl, Rock'n'Roll.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Engagement. Und ich würde sagen, die nächste 10 Folge haben wir Thema. Wir laden dich dann
elf.
Wieder ein.
Es geht um 11, Tritsche. 11.
Absolut richtig.
Genau, vielen Dank.
Mach's gut.
Fisimadende. Der Podcast.